herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, Professor Dr. Nikolai Worm. Liegt mir sehr am Herzen, weil er nämlich mein Professor war damals im Studium und ich durfte bei ihm schon meine Abschlussarbeit schreiben. Umso mehr freue ich mich heute, ihn als Gast begrüßen zu dürfen in der Schweiz. Ja, hallo Nikolai.
Hallo Corinna.
Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und dass wir uns nach so vielen Jahren hier begegnen.
Genau, wieder. Sehr schön.
Ganz toll.
Hast ja auch eine tolle Entwicklung gemacht, ganz offensichtlich.
Ja, ich freue mich auch drüber. Ja, und was ich heute gerne mit dir besprechen würde, wäre nochmal diesen Ansatz, den wir damals bei dir gelernt haben, diese Logi-Methode. Du hast ja damals einen Bestseller geschrieben damit und ich durfte ja die Menschen begleiten, die unter Diabetes Typ 2 gelitten haben und wo es ja damals auch hieß, dass man das dann halt hat, ein Leben lang. Aber genau. Du hast das Gegenteil bewiesen mit deiner Methode.
Naja, offiziell heißt es ja immer noch, das ist eine Krankheit, die hat man und die bleibt, die ist chronisch, die geht nicht mehr weg. Mhm. Inzwischen wissen wir, man kann in die Remission gehen. Also man kann das tatsächlich zurückdrehen, wenn man das rechtzeitig macht. Und damals im Jahr 2000 habe ich die Logi-Methode begonnen zu verbreiten. Damals war das noch total ungewöhnlich, dass man solche Ansätze hat. Und im Endeffekt haben wir ja in der Klinik Überruh damals sehr gegen den Wind und gegen den Trend gearbeitet und haben gezeigt, man kann Diabetiker zumindest radikal von ihren hohen Medikamentendosen runterbekommen, wenn man die Ernährung entsprechend umstellt. Logi stand oder steht für Low Glycemic and Insulinemic Diet, englisches Fachwort, also den Blutzucker und den Insulinspiegel möglichst niedrig halten. Mhm. Und der Ansatz ist quasi so eine, man sagt heute Low Carb Ernährung, also wenig Kohlenhydrate und das Ganze mediterran ausgerichtet.
Ich durfte ja die Patienten damals 6 Wochen begleiten und wir hatten ja schon in der ersten Woche 60% der Medikamentenreduktion verzeichnen können, was natürlich phänomenal war. Nochmal kurz zu der Umsetzung. Was sind so die Kernunterschiede zu der Standardempfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung? Ich kann mich noch erinnern, damals gab es sehr viel Krieg unter den Ernährungswissenschaftlern und Ökotrophologen. Da wurde man richtig angefeindet, wenn man mit deiner Pyramide gearbeitet hat. Trotz dieser tollen Ergebnisse. Aber wo waren die Kernunterschiede, wo es wirklich zu diesen Streitpunkten kam?
Naja, die herkömmliche Empfehlung für Diabetiker war, Fett ist ja schlecht und Eiweiß ist schlecht. Also muss man das einsparen. Und was bleibt übrig? Kohlenhydrate. Also die Kost sollte reich an Kohlenhydraten sein. Kartoffeln, Reis, Nudeln, Brot, Vollkornbrot. Natürlich ist Diabetes eine Kohlenhydratstoffwechselstörung. Also es hat noch nie wirklich Sinn gemacht, den Menschen das zu empfehlen, besonders reichlich zu essen, dass sie besonders schlecht vertragen. Aber das war so der Hintergrund, das war die Rationale. Und wir haben damals das Ganze umgekehrt und haben gesagt, Moment mal, Kohlenhydrate verträgst du nicht, also musst du die reduzieren. Und inzwischen wusste man natürlich auch schon längst, Fett ist nicht, ist kein Gesundheitsrisiko. Und Eiweiß in der richtigen Menge, wenn die Nieren noch gesund sind, sind für Diabetiker auch verträglich. Und so haben wir das umgesetzt und inzwischen, muss ich sagen, haben wir ja Anerkennung, nicht in Deutschland bisher, aber die Europäische Fachgesellschaft für Diabetes und die Amerikanische Fachgesellschaft für Diabetes haben diese kohlenhydratreduzierten Kostformen anerkannt als Option für die Therapie des Typ-2-Diabetes. Mhm.
Gerade in der ersten Woche, wenn die Diabetiker starten, dann sieht ja ein Alltag so aus, dass er wirklich kohlenhydratarm, also das bedeutet, diese Füllstoffe wie Getreide und Co. fallen weg. Auf welche Fette werden denn gesetzt? Weil wir damals ja auch ein Riesentheater hatten mit dem Thema Margarine. Ja, in jeder Klinik hast du diese Margarineschlacht erlebt und dann auf einmal kamst du und sagst, nö, nimm eine normale Butter oder eben auch andere Fettquellen.
Also das ist ein ziemlich kompliziertes Thema. Im Prinzip ist es so, je mehr Kohlenhydrate reduziert werden, desto unerheblicher wird die Frage, welche Fettart man konsumiert. Denn der Körper macht was ganz Sinnvolles. Zum Beispiel die Butter hat relativ viel böse, gesättigte Fettsäuren. Wenn ich aber gleichzeitig wenig Brot und Kartoffeln und Reis und Nudeln esse, dann lernt der Körper, diese gesättigten Fettsäuren als Energiequelle zu verbrennen und hebt sich die ungesättigten Fettsäuren auf und lagert die in das Gewebe ein. Wenn man allerdings viel Kohlenhydrate und viel gesättigte Fettsäuren essen würde, dann würden die gesättigten Fettsäuren eben nicht verbrannt werden. Und dann würden sie übrig bleiben und dann wären sie eher ein Problem. Mhm. Also man kann, das ist ein schwieriges Thema. Am einfachsten ist es, wenn man das Meer an Fett, so habe ich das auch immer empfohlen, mediterran als Olivenöl zuführt. Da haben wir wahnsinnig viele Studien und natürlich eine Erfahrung über Tausende von Jahren aus dem Mittelmeerraum, dass als Hauptfett, als Basisfett Olivenöl, natives Olivenöl, ohne jedes Risiko und mit viel Gesundheitseffekten ist.
Ja, das ist auch nochmal ein guter Ansatz von dir. Man hat nämlich damals immer wieder dich kritisiert dafür, dass du von der Fleischlobby wärst und Fleischindustrie. Und da dachte ich immer, Mensch, schaut euch doch mal die Pyramide an. Da ist doch Fleisch gar nicht an erster Stelle. Aber es wurde immer wieder, wurdest du in diese Fleischmassenkonsumschublade gesteckt. Beschreibe mal, welcher Stellenwert bei deiner Ernährungspyramide das Fleisch im Verhältnis zum Gemüse hat?
Also ich glaube, es ist ganz einfach. Wir haben auch vegetarische Logi-Bücher, Kochbücher veröffentlicht. Sogar vegan kann man das Ganze machen. Bis heute gibt es gewisse Leute, ein ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bezeichnet mich immer noch gerne so in dieser Fleisch-Lobby-Ecke. Nein, die Basis der alten Logi-Pyramide war immer Gemüse, Salate, Beeren, Pilze. Und dazu kommt eine Portion Protein und das kann pflanzliches Protein sein oder tierisches Protein. Es muss überhaupt nicht Fleisch sein. Es ist halt so, dass das tierische Protein eher dem entspricht, was der Mensch selber hat und was er braucht. Aber es geht auch pflanzlich, also da gibt es überhaupt keine Diskussion.
Gibt es aktuell irgendwelche Studien zum Thema Fleisch, wo man sagt, einen positiven Beitrag, oder gibt es jetzt doch Studien, die zeigen, naja, es wirkt eher schädlich auf den Körper? Ja, also was ist da die aktuelle Situation?
Ein heißes, ein sehr umstrittenes Thema. Ja. Also wenn man die strengsten wissenschaftlichen Regeln anlegt, und das wurde gerade in einer großen Arbeit an der Uni in Kanada, in einer Universität in Kanada durchgeführt. Wenn man strenge Maßregeln anlegt, dann findet man, es gibt keinen Beleg, dass Fleisch ungesund ist. Und deswegen kann man auch nicht einen Minderverzehr von Fleisch mit gutem Gewissen empfehlen. Allerdings, wir haben halt in der Ernährungswissenschaft oft das Problem, dass wir nicht viel gute Studien durchführen können. Man kann nicht wie bei Medikamenten eine Fleischgruppe gegen eine Placebo-Fleischgruppe testen, das geht nicht. Mhm. Und wenn man Vegetarier gegen Fleischesser vergleicht, dann hat man eben riesige Unterschiede, nicht nur den Fleischkonsum. Also unser Fach, die Ernährungswissenschaft, die leidet eben unter methodischen Schwächen, die einfach nicht auszumerzen sind oder die kann man gar nicht vermeiden. Es ist in sich angelegt.
Mhm. Was würdest du jetzt einem Typ-2-Diabetiker, der jetzt aktuell die Diagnose bekommen hat und schon vielleicht in Form von Metformin seine Einstellung bekommen hat, raten? Wie kann er jetzt ansetzen, um, wenn er wirklich möchte, dieses Ganze in eine Rückkehr zu bringen?
Also die Diabetes-Remission ist ja gerade ein riesiges Thema, auch in den Diabetes-Fachkreisen und in den Fachgesellschaften. Es gibt zwei Ernährungsstudien, die in den letzten Jahren ganz bekannt geworden sind. Das eine ist die VIRTA-Studie, VIRTA, und das andere ist die Direct-Studie, musste kurz nachdenken. Die eine, die englische Direct-Studie, die funktioniert, indem man anfangs eine Formula-Diät gibt, also eine radikale Einschränkung der Kalorien die ersten Wochen runter auf 600 bis 800 Kalorien. Und dann gehen sofort die Blutzuckerwerte wieder in den normalen Bereich. Und die Leber wird entfettet, die Bauchspeicheldrüse wird entfettet, die Organe fangen wieder an zu arbeiten. Und dann muss man die Leute natürlich so trainieren, dass sie, wenn sie wieder anfangen, normal zu essen, also statt einer Formula Mahlzeit eines Shakes eben wieder normale Mahlzeiten einzuführen, dann müsste man die eben sinnvoll ausbilden, erziehen dahin, dass sie eben etwas Sinnvolles einführen. Mhm. Ich mache das mit in meinem Konzept mit einer mediterranen, kohlenhydratreduzierten Ernährung. Ich habe auch eine Pyramide mitgebracht, mhm. die wir sicher nachher noch mal einblenden können.
Ja, die kannst du kurz hoch zeigen.
Dann. Also ich habe hier die mediterrane Low-Carb-Ernährung und wir in meinem Konzept, in meinem Lehrkonzept sagen wir also, wir müssen diese mediterrane Ernährung einführen. Wir fangen so an, also mit 3 Shakes am Tag an. Mit der Zeit wird ein Shake weggelassen, dann kommt eine normale Mahlzeit, mediterranes Low Carb, und mit der Zeit kommen dann der nächste Shake wird weggelassen und 2 normale Mahlzeiten, und so versucht man die Leute wieder in die normale Spur zu bringen. Mhm. Also mit diesem Formula Plus neue bessere Ernährung kann man Diabetes zurückdrehen. Vorausgesetzt, die Leute entfetten auch. Also man sollte eigentlich nicht mehr vom Abnehmen, sondern vom Abspecken sprechen. Mhm. Denn wir wollen keine Muskeln verlieren, wir wollen keine Knochenmasse verlieren, wir wollen Fett verlieren. Und wenn die Organe entfettet werden, Leber, Bauchspeicheldrüse, dann kann der Diabetiker typischerweise wieder normal auf Nahrung reagieren mit mehr Insulin und weniger Blutzuckerabgabe, Abgabe von Zucker aus der Leber ins Blut. Und dann kann man die Remission des Diabetes erreichen. Die andere Studie, die Wirta-Studie, hat mit einer radikalen, wirklich sehr, sehr strengen ketogenen Diät gearbeitet. Okay. Da wurden die Kohlenhydrate runtergeschraubt auf unter 50 Gramm am Tag. Die Leute haben sehr gut abgenommen und auch die konnten zeigen, dass also die allermeisten Diabetiker innerhalb von 1,5 Jahren den Diabetes wieder los waren und gleichzeitig die Medikamente abgesetzt oder massiv reduziert hatten.
Ja, und diese Absetzen von Medikamenten sollte natürlich immer in Verbindung mit einem Arzt stattfinden.
Natürlich.
In eigener
Regie. Man sieht auch in diesen Studien, die besten Erfolge erzielt man immer, wenn der Patient eingebunden ist in ein Betreuungssystem. Mhm. Also Arzt plus Ernährungsberatung ist oder ja, eine Ernährungsfachkraft, das ist das Ideale. Vielleicht auch noch irgendwann mal ein Sportprogramm, ein Personal Trainer mhm. dazu. Dann hat man die besten Erfolge. Die Versuche, das alleine durchzuziehen, sind eben sehr viel risikoreicher. Das ist sehr schnell wieder abgebrochen.
Ja, ich gehe dann davon aus, dass deswegen damals auch die Erfolge so gut waren. Ich war ja im Rahmen eines Konzernen unterwegs und da haben wir dann auch eben diese eine Woche Klinikaufenthalt gehabt und dann wirklich ein Dreivierteljahr Nachbetreuung yeah. mit Ernährung, Bewegung und eben auch dann dementsprechend Werksärzte, yeah. die das Ganze betreut haben.
Absolut, ja. Also das ist eine perfekte Situation gewesen mm. und deshalb auch so erfolgreich. Man muss sich fragen, warum das nicht viel häufiger finanziert wird, auch von Krankenkassenseite. Ja, Medikamente werden finanziert bis ans Lebensende, aber solche sinnvollen Maßnahmen leider viel zu selten.
Ja, klar, wenn man in der ersten Woche 60% der Medikamente yeah. absetzt, ist natürlich wirtschaftlich auch nicht wirklich yeah. für jeden so sinnvoll. Ja.
Naja, die Pharmaindustrie hat natürlich nicht so viel davon, aber die Krankenkassen könnten doch reagieren ja. eigentlich.
Ja. Wäre eine Möglichkeit. Ja, ja, vielleicht dann mal in Gesundheitskasse ändern den Namen. Das wird ja schon mal zielführend sein.
Und das, diese Langzeitbetreuung, also das kann man auf jede Art der Diät übertragen. Abnehmen ist nicht so ganz einfach. Und je besser betreut auf Dauer ein Mensch ist, desto größer wird sein Erfolg sein, dass er auf Dauer auch abspecken kann.
Was steckt denn jetzt so Besonderes in der Formula-Zusammensetzung drin, dass wirklich der Erfolg so zeigbar, yeah. sichtbar ist. Ja, ich hatte ja wirklich auch selber eine Klientin, die hatte einen Triglyceridwert von 860, völlig drüber, und innerhalb von 14 Tagen war die auf 216 runter. Also es war yeah. schon
ja, das
unglaublich.
Ist ja. Also man kann mit jeder Formula natürlich abnehmen, aber es gibt sinnvollere und weniger sinnvolle. Es macht natürlich wenig Sinn, eine Formula zu verwenden, die sehr kohlenhydratreich ist. Mhm. Also wenn man schon Diabetiker betreut, dann sollte man auch Formulas einsetzen, die vor allen Dingen Protein enthalten. Und wenn Kohlenhydrate, dann eben sehr auch Ballaststoffanteile dabei, also Kohlenhydrate mit hohem Ballaststoffanteil. Ich selber habe ja auch für meine Leberfastenkonzept eine eigene Formula kreiert und mir bauen lassen sozusagen mit dem hochwertigsten Protein und mit sehr, sehr vielen löslichen Ballaststoffen. Aber leider ist es so, dass die Marktführer oft eine ganz schlechte Formula darstellen eigentlich. Und aber wer es durchhält, wird auch damit Erfolg haben. Mhm.
Bei dem Thema Fetten würde ich noch mal gerne anknüpfen. Da gibt es ja auch neue Erkenntnisse. Deine Hauptfettquelle ist ja das native Olivenöl.
Ja, ist das mediterrane. Das mediterrane Konzept beinhaltet das natürlich automatisch.
Und zum Erhitzen, da gibt es ja auch viele verschiedene neue Öle, von nativem Kokosöl, was heiß erhitzbar ist. Wo setzt du da so an beim Erhitzen?
Also prinzipiell sollte man möglichst nicht so hoch erhitzen. Das gilt ganz generell. Und das gilt auch gerade, wenn man Fleisch bereitet. Also hoch erhitzen ist eigentlich immer schlecht. Es gibt eben dann Oxidationsprodukte, Reaktionen, die für den Körper möglicherweise nicht so sehr sinnvoll sind, möglicherweise sogar schädlich sind. Also schonend erhitzen ist ein genereller Tipp. Kokosfett kann man natürlich gut hoch erhitzen, wenn man es mal dann machen möchte. Im Prinzip ein Fett, das wenig ungesättigte Fettsäuren hat, kann man hoch erhitzen. Aber man kann auch Butterschmalz nehmen zum Beispiel zum Hocherhitzen. Nicht? Da kann man die hohen Temperaturen mit gutem Gewissen erreichen und hat sogar noch diesen guten Buttergeschmack dabei. Aber ansonsten empfehle ich, man kann ja auch mit Olivenöl schonend erhitzen. Das machen ja alle Länder am Mittelmeer auch. Da gibt es kein Problem damit.
Ja, was in deinen Pyramiden immer wieder auffällt, dass die Obstsorten getrennt sind. Also wir haben einen gewissen frische Gemüse-Obstanteil unten, also als Grundnahrung. Und dann gibt es nochmal so einen kleinen Teil da oben. Warum diese Differenzierung?
Ja, also wir haben in meiner ursprünglichen Logi-Pyramide, die ich verbreitet habe, war die Obstgruppe auf der Basis der Pyramide und alle Obstsorten zusammengestellt. Der Hintergrund war der, dass ich ja diese Pyramide von einem Professor aus der Harvard-Universität übernommen hatte und die war so vorgegeben. Wir haben dann unheimlich viel Ärger bekommen mit den Diabetesberatern, Beraterinnen, weil sie sagt, da unten steht ja auch eine Banane und da stehen ja auch Trauben drauf und das ist ja für unsere Diabetiker gar nichts. Und natürlich war das richtig und mit der Zeit habe ich mir überlegt, ich muss eben eine Variation präsentieren. Und so haben wir uns entschieden, wir nehmen die zuckerärmeren Sorten auf die Basis der Pyramide und wir nehmen die zuckerreicheren Sorten zwei Stufen höher, so mit dem Hinweis davon selten und wenig. Und von den Zuckerärmeren kannst du ruhig öfters mal eine Portion nehmen. Wobei wir generell sagen, 5 am Tag, diese Regel der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, und ich glaube, in der Schweiz gibt es das ähnlich, die kann man auch gut vertreten. 2 Portionen Obst am Tag, nicht mehr. Mhm. Und eine Portion ist das hier und nicht 1 Kilo oder 2 Kilo Trauben, sondern eine Handvoll Trauben oder eine Handvoll Äpfel oder eine Birne, das ist okay. Wobei Trauben stehen ja 2 Stufen höher und davon eher selten, insbesondere wenn man Diabetiker ist.
Ja, was ich interessant finde bei deinen Pyramiden, dass ja ganz oben auch wirklich Dinge drinstehen, die ja laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gar nicht auftauchen, also Süßigkeiten auch oder auch Getreidesorten. Also das bedeutet, du gibst den Menschen doch die Möglichkeit, auf diese Produkte zurückgreifen zu können, während bei der anderen Pyramide das gar nicht, da existiert es scheinbar gar nicht.
Also es ist, im Endeffekt ist es ja so, Zucker in höherer Menge ist einfach schädlich. Reiner Zucker sowieso und Zuckersirup und Honig und was es da alles so gibt, es ist Zucker. Und in den offiziellen Empfehlungen wird ja immer gesagt, es gäbe gute und schlechte Kohlenhydrate. Mhm. Und die guten sind die komplexen, wie sie im Brot oder in der Kartoffel vorkommen. Aber im Endeffekt ist es ja so, wenn ich dieses Brot gegessen habe und es ist im Magen-Darm-System verdaut, ist es ja nichts anderes als Traubenzucker. Deswegen stehen die oben, gerade die Weißbrotsorten, also die raffinierten Kohlenhydratträger, stehen ganz in der Nähe des Zuckers. Und wenn man eine Kohlenhydratstoffwechselstörung hat, wenn man also Prädiabetiker oder Diabetiker ist, dann machen Kartoffeln und Brot quasi die gleiche Blutzuckerbelastung, als würde man reinen Zucker essen.
Ich fand es nur damals immer schön für die Teilnehmer, dass sie die Möglichkeit hatten, sie waren nicht unter Druck, dass sie nur Verbote hatten, genau. Ja, sondern wirklich diese Option, ich darf auch mal einen Kuchen essen, weil das ist auch ein Stück Lebensqualität. Und das fand ich immer sehr gut, auch in der Argumentation mit den Mitarbeitern zum Beispiel. Ja, dann hatten die schon mal einen Druck.
Ja, natürlich. Natürlich kann man diese flexible Kontrolle hier mit einführen. Entscheidend ist es aber trotzdem, dass man lernt, dass man auch mit weniger Kohlenhydrate und mit weniger Kartoffeln und Nudeln auch sehr gut essen kann. Ich sage immer als Beispiel, gehst du in ein Sternerestaurant, wirst du nicht einen großen Berg Kartoffeln bekommen und du wirst auch keinen Berg Reis oder Nudeln bekommen, sondern du bekommst Fisch mit Gemüse oder Fleisch oder Geflügel. Oder mit Salaten. Also das in der Richtung kann man ja hervorragend kochen, auch weniger Kohlenhydraten. Und das müssen die Leute mal begreifen. Und das Schöne ist, wenn sie das mal 2-3 Wochen durchgehalten haben, dann merken sie auch, dass sie eigentlich von einem großen Berg Kartoffeln oder Nudeln sich gar nicht mehr so wohlfühlen anschließend, sondern dass es ihnen eher schlecht geht. Und das hilft dann ja auch manchmal beim Durchhalten der ganzen Geschichte.
Ja, bei dem Insulinresistenz jetzt nochmal, da gibt es ja viele andere Baustellen noch, die mit einhergehen. Zum Beispiel auch die Fettleber, ja, die durchaus immer wieder unter den Teppich gekehrt wurde, aber jetzt doch immer wieder nach vorne stößt. Diese Insulinresistenz in Bezug auf die Fettleber, da denkt der ein oder andere immer an einen Alkoholkonsum. Das bestätigt sich aber leider nicht immer. Was heißt leider, zum Glück nicht immer.
Inzwischen hat sich sehr doch langsam rumgesprochen, dass 80% der Typ-2-Diabetiker etwa haben eine nicht-alkoholische Fettleber. Mhm. Also hier spielt nicht der Alkoholkonsum die große Rolle. In manchen Lehrbüchern, in älteren Büchern, auch in manchen Internetveröffentlichungen findet man oft noch die Aussage, aus dem Diabetes entwickelt sich eine Fettleber. Nein, zuerst ist die Fettleber da und bei den allermeisten entwickelt sich aus der Fettleber der Diabetes. Aber das ist ein eigenes großes Thema.
Da machen wir noch ein Interview dazu.
Machen wir noch eins, wunderbar.
Ja, doch, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil ich immer wieder auch Klienten hatte, die kamen und sagen, mein Arzt unterstellt mir immer, ich trinke zu viel Alkohol.
Genau.
Ja, und die kommen dann wirklich in Erklärungsnot und fühlen sich auch zu Unrecht beschuldigt. Ja.
Ein häufiges Phänomen.
Ja.
Und man kann das heute, also Gott sei Dank, sind die Daten aus der Wissenschaft inzwischen so überbordend und man kann das also schon vernünftig heute klären.
Was auch vielen nicht klar war, hatte ich zum Beispiel auch Frauen, die zum Beispiel viel Apfelsaftschorle getrunken hatten. Und da gab es auch diese nicht-alkoholische Fettleber und das nur von Saft trinken. Da kamen die nie auf diese Verbindung, was natürlich zum gleichen Thema.
Naja, dahinter steckt der Fruchtzucker, die Fructose. In hoher Menge macht die Leberfett und in hoher Menge macht es eben auch hohe Harnsäurewerte und damit ist das Gichtrisiko auch erhöht. Aber wie gesagt, das ist eigentlich ein eigenes großes Thema.
Das machen wir noch zusammen. Ja. Lieber Nikolai, vielen Dank, dass du heute da warst. Wenn man sich darüber informieren möchte, über deine Leberentfettungsmethoden, Leberfastenmethoden oder zu deinen Büchern noch Fragen hat, wo kann man sich da melden?
Ja, ich habe natürlich eine Website, eine Internetseite. Soll ich das in die Kamera sprechen?
Direkt.
In diese da?
Ja.
Okay, also ganz einfach, so wie ich heiße, www.Nikolai mit Cäsar, Otto, Ludwig, Anton, Ida, Nikolai-Worm.de. Da findet man alle meine Bücher und Informationen zu den verschiedenen Themen, die ich in den letzten Jahren so behandelt habe, und auch Hinweise zu Vorträgen sind da zu finden. Und natürlich meine E-Mail-Adresse, wenn jemand Fragen hat, schreiben Sie mich gerne an.
Vielen lieben Dank und ich freue mich auf weitere Interviews mit dir.
Gerne, Corinna.
Bis bald. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten hier einige wertvolle Tipps mit rausziehen, vor allen Dingen dann, wenn Sie vielleicht auch unter einem Diabetes leiden oder einer Fettleber. Also viel Erfolg beim Umsetzen und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.